Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kunst, Psychologie und Scheinwerferlicht, meinem Podcast für euch, in dem ich Künstler und Künstlerinnen interviewe und ganz viel über die verschiedenen Berufe auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne und um die Bühne herum für euch herausfinde und natürlich Fragen stelle. Schön, dass ihr wieder da seid. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, schnell zurück und noch schnell anhören. Und falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, jetzt auf dieses Symbol, ich glaube, es ist eine Klingel, jetzt auf diese Klingel drücken und noch schnell abonnieren. Falls euch der Podcast unglaublich gut gefällt, dann dürft ihr natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Darüber freue ich mich immer. Falls ihr Wunschthemen habt oder Gesprächsthemen oder Menschen, die ich unbedingt interviewen soll, dann dürft ihr mir natürlich auch auf Instagram schreiben unter scheinwerferlicht-podcast. Ich schreibe den Namen aber auch nochmal in die Shownotes. So, jetzt zu unserem heutigen Gast. Und zwar habe ich mit Ansgar Weigner gesprochen. Er ist Regisseur und er wird uns eine Menge von der Arbeit, also von seiner Arbeit erzählen. Ja, die Arbeit am Stück, aber auch die Arbeit mit dem Menschen, dem Ensemble und auch das Publikum betrifft. Ja, und ihr dürft gespannt sein. Und ja, ich will dieses Intro gar nicht zu lange halten, deswegen starten wir gleich rein.
Ich habe sehr früh angefangen mit Klavierspielen. Da war ich 5 Jahre alt und hatte schon immer eine große Begeisterung für Musik. Und das hat sich dann ein bisschen über Klavierspielen zur Orgel entwickelt. Und irgendwann hatte ich auch ein sehr großes Interesse daran, diese Musik in eine Bewegung umzusetzen. Dann war ich das erste Mal im Theater, natürlich in einem Kinderstück am Aachener Stadttheater und fand den Moment so wunderbar, wo der Vorhang aufgeht und dahinter eine komplett neue Welt entsteht. Das fand ich als Kind wahnsinnig faszinierend. Und da erinnere ich mich noch, das war Zar und Zimmermann. Ist jetzt kein klassisches Kinderstück, aber in der Ouvertüre fuhr da also so ein Schiff von links nach rechts und das hat mein Herz geöffnet. Also ich kann es nicht anders sagen. Und das, was dann auf der Bühne passierte, das hat mich als Kind nicht so wahnsinnig interessiert, aber der Vorhang an und für sich war immer ganz toll. Und dieser Eindruck hat sich konserviert. Und nach der Schule bin ich dann an die Uni gegangen, nach Bonn. Wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, habe dann erstmal Musikwissenschaft studiert, weil ich dachte, Theorie ist immer besser als Klavierspielen professionell, weil dazu hat es dann aus, sag ich mal, technischen Fähigkeiten und auch das Brennen hat nicht gereicht, um Klavier zu studieren. Und dann habe ich halt Musiktheorie studiert und Kunstgeschichte und Germanistik und habe mir im Studium schon Gedanken gemacht, was kann ich damit anfangen und kam eigentlich zu keinem Schluss. Und da ich aber 1985, als ich 10 Jahre alt war, wurde die Semperoper wieder eröffnet. Und damals gab es ja noch die Teilung und das wurde in der BRD, wurde das also übertragen als großes Event. Und das hat mich mit 10 Jahren doch sehr geprägt. Das fand ich total spannend. Und dann hatte ich den großen Wunsch, einmal in meinem Leben an die Semperoper zu kommen. Und habe mich dann während meines Studiums auf eine Hospitanz beworben, zu Ariadne auf Naxos war das, glaube ich, damals, und bin genommen worden. Und dann war meine allererste Hospitanz, die ich gemacht habe, an dem Opernhaus, was ich als Kind auch schon so faszinierend fand. Und das war eine wahnsinnig schöne Zeit. Und spätestens ab der Produktion wusste ich, das wird dein Job. Und dann bin ich nach dem Studium war ich Regieassistent und Abendspielleiter am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden. Habe das allerdings auch nur 3 Jahre gemacht, weil ich schon im 2. Jahr eine große Produktion bekommen habe, im großen Haus, ausgerechnet das Weiße Rüssel am Wolfgangsee. War dann sehr terminiert, vor allen Dingen auf dieses Unterhaltungsgenre, also erstmal Operette. Musical hat da noch gar keine Rolle gespielt, Oper auch nicht. Und nach 3 Jahren hatte ich das große Glück, eine Produktion von Dietrich Hilsdorf zu übernehmen am Theater Chemnitz. Dem ging es gesundheitlich zu dem Zeitpunkt nicht besonders gut, was wiederum mein großes Glück gewesen ist, weil er hatte mich vorgeschlagen. Ich habe die Produktion sehr kurzfristig übernommen, Und hätte ich das nicht gemacht, würde ich heute nicht hier sitzen. Und das war Manon Lescaut von Puccini. Das wurde dann auch gleich von Arthouse aufgezeichnet als Low-Budget-Produktion. Das wusste ich aber dann auch erst eine Woche vor der Premiere. Die wollten meine Nervosität unten halten. Ja, und seitdem war ich dann freiberuflich 20 Jahre bis zum heutigen Zeitpunkt. Und seit dem 1. Oktober bin ich an der HFK in Bremen und mache da eine Professur, eine halbe für szenische Gestaltung.
Du hast gesagt, das Brennen für Klavier hat nicht so gereicht.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl, dieses Brennen? Was ist das?
Also, wenn es nicht reicht oder prinzipiell das
Brennen, meinst du? So prinzipiell oder was hat gefehlt? Also, einmal prinzipiell und...
Das Brennen war eigentlich stark genug dafür. Allerdings, meine technischen Fähigkeiten haben nicht gereicht. Und ich erinnere mich daran, dass mein Prof in der, im Studium, also ich habe meine Magisterarbeit geschrieben über Frauen im Schatten und der war damit mehr oder weniger zufrieden und ich wusste immer noch nicht genau, in welche Richtung ich gehen wollte und dann habe ich ihm vorgeschlagen, na, ich könnte jetzt ja auch noch promovieren. Und dann hat er gesagt, Herr Wagner, machen Sie alles, nur nicht das, weil Sie sind unter Menschen besser aufgehoben als am Schreibtisch. Mhm. Und das wäre beim Klavierspielen ähnlich gewesen, weil das extrem singulär im Sinne von, du spielst halt alleine für dich. Aber das, was mich immer mehr gereizt hat, ist mit Menschen direkt zusammenzuarbeiten, weil ich auch wahnsinnig viel und gerne rede.
Und ja, meine, das haben wir so gemeinsam.
Ja, und dass ich einfach auch das total schön finde, anderen Leuten zuzuhören und diese Lebenseindrücke und wo diese einzelnen Darstellenden, mit denen ich zusammenarbeite, in ihrem Leben gerade stehen, wenn man halt Stück XY gerade macht und welche Berührungspunkte das auch mit dem eigenen Leben hat, finde ich viel spannender, als von Debussy eine Arabeske am Klavier zu spielen, wobei das auch was ganz Tolles ist, aber für mich war es halt nichts. Und da ich mich als sehr kommunikativ und sozial schon immer empfunden habe, dachte ich, ich muss einen Beruf machen, der eine Gruppe zusammenschweißt. Bestenfalls durch Musik, weil ich die Kraft und die Energie von Musik sehr schätze, auch übergreifend als Sozial-Kit, um eine Gruppe zusammenzuhalten. Und das hat mich daran immer sehr gereizt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich zur Bühne gegangen bin und die Möglichkeit habe, mit so vielen verschiedenen Menschen unterschiedlicher Herkunft, auch unterschiedlicher kultureller Herkunft und auch unterschiedlicher Ansichten und Überzeugungen, mit denen an Stücken der Literatur zu arbeiten, macht wahnsinnig viel Spaß.
Und was denkst du, schweißt dann diese Gruppe auf der Bühne so zusammen?
Ich denke, dass wenn ein Probenprozess, weil man arbeitet ja 6 Wochen zusammen und man sieht sich mehr als die eigene Familie, weil wenn man Pech hat oder wenn man Glück hat, je nachdem wie die Produktion läuft, arbeitet man zwischen 6 bis 8 Stunden täglich zusammen. Und man teilt damit ja nicht nur das Stück und auch das Thema, in dem es in diesem Stück geht, sondern man erzählt sich natürlich auch im Probenprozess persönliche Geschichten und Erfahrungen aus der eigenen Psychologie. Und man bildet auf einmal so Schnittpunkte mit dem Stück, aber auch untereinander Schnittpunkte, was man erlebt hat, der eine teilt das eventuell, für den anderen ist das eine komplett neue Erfahrung, die aber durchaus auch sehr bereichernd sein kann. Und ich glaube, dass, also ich habe so viele Stücke gehabt oder die ich inszeniert habe, zu denen ich zu Beginn der Produktion noch gar keinen emotionalen Zugang gehabt habe. Und erst im Gespräch mit dem Ensemble und mit den persönlichen Erfahrungen, die dieses Thema dann bereichert haben oder auch an den hohlen Knochen einfach richtig Fleisch dran gesetzt haben, dann wird das Stück auf einmal lebendig und auch erfahrbar. Und ob sich das dem Publikum vermittelt, ist eine andere Sache. Oft ist es nicht so. weil die natürlich nicht wissen können, was wir auf einer Probe besprechen und mit was wir uns da beschäftigen. Aber das Ensemble bringt es im besten Falle zu einer guten Ensembleleistung und vor allen Dingen auch, dass jeder mit einem anderen Blick auf den jeweilig anderen Darstellenden schaut und auch ein anderes Verständnis für diesen Menschen entwickelt und auch anders aus so einer Produktion rausgeht. Also ich empfinde diesen Beruf, der mit ganz vielen privaten Emotionen immer verknüpft sein wird, wenn man zu einer authentischen Bühnendarstellung gelangen möchte, dann muss man sich eben auch öffnen, zu einem bestimmten Maße. Also jetzt nicht ausziehen im emotionalen Sinne, das sind Grenzen, da kann man ja vielleicht nochmal nachher drüber sprechen, aber das ist schon ein sehr intimer Prozess, der bestenfalls eine Gruppe neu zusammenführt.
Mein Gesangslehrer hat immer gesagt, du suchst dir die Stücke nicht ohne Grund aus.
Ja.
Er hat das von seiner Gesangslehrerin gesagt bekommen und dann, als ich mich auf die Audition vorbereitet hatte, hat er eben gemeint, es gibt immer einen Grund, warum du dir dieses Stück gerade in dem Moment magst oder warum du das singen möchtest oder spielen möchtest. Dass es immer einen Bezug auf das Leben geht oder auf dich selbst, den du vielleicht in dem Moment noch gar nicht greifen kannst. Aber wenn du dann mit dem Stück arbeitest, dann merkst du auf einmal, oh ja, das resoniert doch ganz schön. Mhm. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also wenn du sagst, du suchst dir die Stücke selber aus, die Stücke werden mir ja angeboten. Und ich habe, glaube ich, noch nie mir ein Stück selber freiwillig aussuchen dürfen. Das waren immer Angebote, die von außen an mich herangetragen wurden. Und die meisten habe ich angenommen, auch wenn ich nach mehrmaligem Lesen überhaupt keinen Zugang zu diesen Stücken hatte. Und jetzt gehen ja die meisten Stücke dann doch um relativ existenzielle oder um sehr, um Affekte, die jeder im Alltag erlebt. Also jetzt gerade das Stück, was wir hier gemacht haben, um die Auseinandersetzung mit dem Tod und wie gehe ich damit um, wenn jemand, den ich liebe, stirbt, kann ich daran zerbrechen, kann ich daran wachsen, wie führe ich mein Leben dann weiter? Das sind natürlich Dinge, die beschäftigt ja jeder. Also jeder muss sich damit in seinem Leben auseinandersetzen. Und wenn man das für sich rauskristallisiert hat, was die wesentliche Aussage eines Stückes ist. Natürlich besteht es aus wahnsinnig vielen Szenen, aber es gibt ja immer einen roten Faden durch dieses Stück. Und wenn man den rauskristallisiert hat, und das sind ja meistens gut geschriebene Stücke, und die wollen ja auch was sagen. Es gibt natürlich auch immer nur Stücke, die belustigen wollen oder die den Leuten einen netten, unbeschwerten Abend vermitteln. Aber die meisten Musicals, die ich jetzt kennengelernt habe, haben durchaus existenzielle Fragen oder stellen durchaus existenzielle Fragen. Und daran kann man eigentlich nur wachsen und vor allen Dingen, gehe ich ja auf die 50 zu und die Themen wiederholen sich oft, ob das Oper, Musical oder Operette ist. Die Themen sind oft sind die gleichen in verschiedenen Variationen. Und wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit der Fledermaus, die ich inszeniert habe, da war ich, glaube ich, Ende 20, mit dem Ball im Savoy, was das gleiche Thema ist, was ich aber 5-6 Jahre später inszeniert habe. Es sind im Stück dieselben Fragen, die gestellt werden. Die Antworten, die du als Regisseur dazu findest, verändern sich aber durch die Erfahrungen, die du selber in diesen 5 Jahren persönlich dazu bekommen hast. Und die Sicht auf diese Situation verändern sich. Deswegen wird dieser Job nie langweilig. Wenn ich eine Fledermaus mit 60 noch inszenieren darf, dann werden die Schwerpunkte auch ganz andere sein und vielleicht auch die Antworten, die ich auf bestimmte Szenen finde, ganz andere, weil der psychologische Prozess und auch der Alterungsprozess einiges verändert.
Mhm. Und gibt es so ein Stück, wo du sagst, das muss ich unbedingt nochmal machen? Oder das würdest du dir so fortwünschen.
Also ich habe ja meine Magisterarbeit über die Frauen in Schatten geschrieben. Mhm. Von Richard Strauss und von Hugo von Hofmannsthal als Librettist. Damit habe ich mich 2 Jahre meines Lebens aus rein theoretischer Perspektive befasst. Auch da war es so, dass ich das Stück, bevor ich das Thema in der Magisterarbeit gewählt habe, noch nie vorher auf der Bühne gesehen habe. Ich wusste nur, eine Kommilitonin hatte sich das vorgenommen und ist daran gescheitert. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die das nicht packt, dann versuche ich das mal. Und am Anfang hatte ich auch wie immer keinen Zugang dazu. Und dann habe ich festgestellt, was dieses Stück alles kann. Also das ist eigentlich eine Mischung aus der Bibel, aus der Zauberflöte und eine Umkehrung der, also es hat wirklich sehr viel mit der Zauberflöte zu tun. Und auch da ist es so, dass Pamina im Prinzip den Tamino heilt, indem sie selber als Frau das Heft in die Hand nimmt. Und das ist in der Frau ohne Schatten noch viel weiter getrieben. Und letztlich kreieren Strauss und Hofmannsthal in der Kaiserin, also in der weiblichen Hauptfigur, einen weiblichen Heiland, also einen weiblichen Christus, was 1919 sehr fortschrittlich gewesen ist. Also das wäre heute auch noch ein Thema. Und das wäre ein Stück, was mich wahnsinnig reizen würde. Aber ich dachte schon, dass die Zauberflöte, also wenn ich die Zauberflöte vielleicht mal mit 70 inszeniere, ist es gut. Jetzt habe ich sie eben auch, glaube ich, auch mit Mitte 30 machen dürfen und dachte, ja, vielleicht ist das einfach noch zu früh für so ein komplexes Werk. Und die Frau ohne Schatten, das wäre was ich wahnsinnig gerne irgendwo mal machen möchte.
Was glaubst du, oder beziehungsweise du bist ja der Regisseur, wie viel sollte sich das Publikum mit dem Stück beschäftigen vor und nach
am der besten, Show? Also ich halte nicht so viel von Inszenierungen, wo man vorher das Programmheft gelesen haben muss, um es zu verstehen. Aber auch da in den 50 Produktionen oder 60, die ich bis jetzt gemacht habe, gab es doch das ein oder die ein oder andere Inszenierung, wo das Regiekonzept so kompliziert gewesen ist, dass man ohne Erklärung vorher den Abend gar nicht verstehen konnte. Ich würde das heute aus heutiger Perspektive als keine gute Arbeit bezeichnen, weil ich finde, jedes Stück, losgelöst von einer Seherwartung, die das Publikum hat, muss sich direkt vermitteln. Auch wenn man eine andere Interpretation dieses Themas wählt oder den Sehgewohnheiten nicht unbedingt entspricht, muss es trotzdem mit der Musik korrelieren. Und selbst wenn man etwas gegen eine Seherwartung macht, dann muss es eine Begründung haben. Und das Wichtigste für mich in den ganzen Jahren, in denen ich freiberuflich jetzt arbeite, ist, dass die Geschichte, die da drin steckt, oder auch die Interpretation der Geschichte, die ich empfinde und erzählen möchte, ohne eine große Vorbereitung sich direkt auf der Bühne vermittelt. Und wenn sie das nicht tut, dann war die Arbeit nicht ausreichend. Das hat viele verschiedene Faktoren. Das kann auch teilweise mit der Tagesform der Darstellenden zusammenhängen. Es kann aber auch im Vorfeld mit der Konstruktion der Inszenierung zusammenhängen, dass es vielleicht doch nicht aufgeht, wie man sich das gewünscht hat. Bestenfalls, finde ich, geht der Zuschauer aus so einem Abend und hat neue Eindrücke, mit denen er sich auseinandersetzen kann. Das müssen jetzt nicht immer extrem existenzielle Dinge sein, aber auch so Kleinigkeiten, die auffallen. Also schade wäre es, wenn die Leute gleichgültig aus einem Theaterabend rausgehen. Also das finde ich sehr bedauerlich.
Also es sollte Gesprächsstoff da sein. Ja. Lernst du was aus deinen Stücken, wenn du die selber dann siehst bei der Premiere? Oder also, kannst du was mitnehmen? Oder?
Ich nehme vor allen Dingen mit, wenn ich halt bei der Premiere bin ich meistens so aufgeregt, um noch auf bestimmte Teile da zu achten. Aber wenn ich so eine Vorstellung dann nochmal sehe, finde ich das Spannendste, weil man weiß ja genau, was man festgelegt hat mit den Darstellenden. Und man merkt auch sofort, wenn irgendwas schief geht oder wenn jemand einen Texthänger hat und du guckst nur in das Gesicht und du kennst denjenigen mittlerweile so gut, dass du nur an einem Wimpernaufschlag merkst, der hat gerade ein Problem. Entweder ist das Mikroport verrutscht, die haben einen Text vergessen oder was weiß ich, oder es passiert gerade was Unvorhergesehenes. Und das, was ich am schönsten finde, ist zu beobachten, wie die Kollegen in so einer Situation damit umgehen. Das hält das Ganze lebendig. Das macht mich auch überhaupt nicht nervös. Ich habe da einen großen Respekt, aber auch eine große Freude dran, zu beobachten, wie damit jongliert wird. Und vor allen Dingen, als Regisseur hat man ein Konzept. Man macht ein Timing-Gerüst. Man redet über die Rollen und man redet über die psychologischen Motivationen. Aber du siehst als Regisseur immer das große Ganze. Du stehst davor und wenn 5 Personen gleichzeitig auf der Bühne sind, dann siehst du, aha, okay, es passiert zu jedem Zeitpunkt etwas. Aber wenn dann mal jemand krank ist und du springst selber für denjenigen in seine Rolle ein, dann fragt man sich, was mache ich da eigentlich stundenlang? Weil dann fällt einem auf, dass jemand stundenlang eigentlich nur links in der Ecke steht. Und was spielt der da eigentlich? Das heißt, man vereinbart ein szenisches Gerüst, aber die Eigenleistung des Darstellenden, wie er von Vereinbarung A zu einer 30 Sekunden später stattfindenden Aktion B kommt und wie man da psychologisch hinkommt, um das zu motivieren, um das Ganze authentisch und organisch zu machen, das bespricht man im Probenprozess eigentlich nicht. Das ist eine Arbeit, die der Darstellende selbst übernehmen muss. Und bestenfalls können das Leute. Manchmal können sie es eben nicht. Und dann spielen sie halt nur Verabredung A, Verabredung B. Und dazwischen ist Leerlauf. Und dann wirkt es sofort technisch und hohl. Ja.
Wo oder wie hast du gelernt, so psychologische Vorgänge zu analysieren oder da hinter eine Figur zu gucken, also sozusagen in den Geist von einem Charakter zu schauen?
Ja, also das Lernen hört ja nie auf. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich für jede Situation und für jedes Stück tatsächlich gewappnet bin. Ich habe schon als Kind viel und gerne Leute beobachtet, habe mich vor allen Dingen auch mit mir selber sehr früh auseinandergesetzt und viel an mir gezweifelt. Und ich schätze immer Leute, die an sich selber zweifeln, weil sie viele Dinge in Frage stellen und nicht für selbstverständlich erachten. Und wenn du anfängst, über Dinge nachzudenken, warum bist du selber so, warum reagierst du so, dann beobachtest du automatisch auch anders und aus einem anderen Blickwinkel deine Mitmenschen. Und ich hatte halt schon immer besonders großes Interesse, jetzt gerade bezogen auf Bühnenwerke. Wie geht ein Komponist und ein Librettist, die ja bestenfalls Hand in Hand arbeiten und die natürlich auch über die Psychologie der Figuren geredet haben, wie gehen die in der Umsetzung um? Welche Texte sprechen die oder singen sie? Und was gibt der Komponist dazu an musikalischem Material, was ja nicht nur eine Atmosphäre darstellt, sondern eben auch psychologische Prozesse in der Musik darstellt. Mhm. Und wenn man den Text und die Musik analysiert, deswegen hat mir das Musikwissenschaftsstudium auch so geholfen, und man hat ein gesundes Interesse an der Psychologie und hinterfragt viele Dinge, dann wird man viele verschiedene Ebenen finden, auf der eine Interpretation dann stattfinden kann, ohne das Stück auseinanderzunehmen. Also ich kann jetzt natürlich einfach sagen, ich sehe in Così fan tutte das und das und das und das. Wenn das die Musik aber nun nicht mitträgt und der Text auch nicht, dann wird die Inszenierung niemals aufgehen.
Könntest du einmal erklären, was du mit Ebene meinst für die Leute, die jetzt nicht aus der Kunst kommen?
Ja, also ich rede meistens auf Proben immer von Subtexten. Das bedeutet, es gibt eine Gesangslinie und einen Text, der gesungen wird. Und dieser Text, den kann man 1:1 sprechen oder singen, ohne eine Meinung unten drunter zu legen. Das ist meistens unglaublich langweilig, also für konzertante Sachen geht das vielleicht noch, aber auf der Bühne, in einer Bühnendarstellung geht das eben nicht. Und wenn man dann einen Subtext unter diese Sätze legt, man kann ja einen netten Satz unglaublich negativ oder auch ironisch oder auch sarkastisch oder auch einfach authentisch und ehrlich. Es gibt 25.000 verschiedene Farben, die man unter Sätze drunter legen kann. Und dadurch entstehen ganz verschiedene Situationen und Reaktionen. Und das ist das, was Musiktheater so wahnsinnig lebendig macht, wenn man eben das auslotet auch in diesem Sinne. Und das ist eigentlich die größte Freude, Musiktheater zu inszenieren. Es gibt nichts Langweiligeres als die berühmte Arie O mio Bambino Caro aus Gianni Schicchi. Da gibt es, wenn man sich YouTube-Aufnahmen anhört, die singen das in einer wunderschönen, technisch sauberen, stimmlich wunderschönen Legato-Linie. Und dann hörst du dir Maria Callas an, die singt das eine Minute schneller, übertrieben, vielleicht sind es auch nur 30 Sekunden, aber die gestaltet die Texte und die arbeitet mit der Musik. Und gerade Puccini ist ja dafür bekannt, dass er immer rallentando, also geht nach vorne, zurück und das alles auf Musik setzt, und dann wird diese Arie auf einmal spannend und nicht, weil man sie in einer Soße, in einem Legato runtersingt. Das ist das Uninteressanteste, was es gibt. Es ist wunderschöne Musik und vielen reicht das auch, aber aus einer Perspektive eines Regisseurs, der mit diesem Material arbeitet, muss man alle Ebenen ausloten. Und wenn ich jetzt Singende erlebe, die gerade auch in der Ausbildung sind, jetzt speziell im klassischen Gesang, die lernen erstmal schön zu singen. Das ist ja auch gut. Muss ja erstmal die Technik beherrschen.
Ja, das sollte wichtig sein.
Das muss auch wichtig sein. Aber sie machen halt eine Farbe und versuchen erstmal ihre Technik zu finden und machen eine Farbe durch die ganze Arie. Und das ist für mich, wie wenn ich ans Orgelspielen denke, ich beherrsche ein Manual mit einer Hand, bestenfalls. Jetzt kommt aber die linke Hand auf einen zweiten Manual dazu, die einen Kontrapunkt spielt, und dann kommen noch die Füße dazu. Das heißt, ich muss mit dem Text umgehen lernen, mit der Emotion umgehen lernen, und schlimmstenfalls singst du auch noch in einer fremden Sprache und musst in deinem Kopf die fremde Sprache auf deine Sprache übersetzen, sie auf die Situation anwenden, dann eine Emotion drauflegen, und wenn dann der Regisseur noch eine konzeptionelle Idee hat, die Szene in eine andere Ebene hebt, dann hast du 7 verschiedene Ebenen, die du bedienen musst, und das ist aber genau das Spannende daran.
Ja, ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes schreiben und mal ein paar Beispielvideos unten dranhängen, dann können sich das alle mal anschauen. Ja, sehr spannend. Bist du denn da, ich will noch nicht sagen, dass du angekommen bist, weil du bist ja noch total auf dem Weg, aber ist es so der Weg, den du dir vorgestellt hast?
Beruflich meinst du jetzt? Ja, beruflich. Ja, total.
Also du bist genau da.
Ja. Also für mich ist es eine gute Mischung, weil ich ja selber auch jetzt Musik mache, also Kirchenorgel spiele und Klavier. Für mich ist es eine sehr gute Mischung, viel mit Menschen zusammenzuarbeiten, was natürlich auch relativ anstrengend ist, weil man sehr viele Befindlichkeiten auch oft koordinieren muss. Und eine Gruppe, ich sage immer im Spaß, dass das nicht nur im Spaß, das meine ich schon ernst, dass du eine Gruppe anleiten musst, zusammen ein Stück zu spielen. Und deswegen empfinde ich Regie führen eher als eine Form von Gruppentherapie, als ich bin als Regisseur genial und habe eine geniale Idee und versuche meine Version jetzt mit den Darstellenden zu realisieren. Also es ist keine Form von, ich empfinde, das ist keine Selbstdarstellung eines Regisseurs, oder das sollte es nicht sein, sondern es geht darum, ein Ensemble davon zu überzeugen, dass die Sicht, die ich auf das Stück entwickelt habe in der konzeptionellen Erarbeitungsphase, die ja teilweise über Wochen und Monate geht, zu prüfen, ob das Ensemble bereit ist, es mitzutragen. Und wenn das logisch ist und wenn das sich an der Musik und an dem Text orientiert und auch begründbar ist im Sinne des Komponisten und des Librettisten, dann hat man in der Regel die wenigsten Probleme, singende Darstellende davon zu überzeugen, da mit an einem Strang zu ziehen. Und wenn das funktioniert, ist es eigentlich die schönste Arbeit.
Was hilft dir dabei, so eine Gruppe zu führen oder das dann wirklich an alle heranzutragen?
Also erstmal natürlich eine persönliche Beziehung zu jedem aufzubauen.
Weil das sind ja meistens so viele verschiedene Menschen, alle Altersstufen, alle kulturellen Hintergründe, verschiedene Ausbildungen, verschiedene, manche vom Gesang, vom Tanz, vom Schauspiel.
Ja, ich versuche das meistens über Bilder. Weil wenn man in Bildern spricht, in Verbindung mit Musik, sind diese Bilder meistens greifbar und erfahrbar. Und das ist das eine. Das andere ist, dass ich mich sehr gerne mit jedem Einzelnen privat auch mal unterhalte, um zu wissen, auf welchem Punkt ist der gerade, was hat der gerade persönlich erlebt, wie sehr beschäftigt ihn das Thema, was wir gerade darstellen in dem Stück. Und also mir ist eine persönliche Ebene immer wichtig. Also dass man auch eine persönliche Beziehung zueinander hat. Manche lehnen das ab und sagen, das muss ein reines professionelles Arbeitsverhältnis sein. Aber der Respekt im Umgang, und das setzt natürlich auch davon, das setzt voraus, dass man weiß, wo hat derjenige seine Grenzen, wo teilt man eine gemeinsame Fantasie, die man weiterentwickeln kann, finde ich sehr, sehr wichtig.
Warum gerade der Beruf Regisseur?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr private Frage. Oh. Aber das ist ja eine gute Frage. Also ich glaube, jeder hat so ein bisschen den Wunsch, etwas mitzugeben von seinen eigenen Erfahrungen. Bei Familien ist das jetzt logisch. Klar, man hat eine Familie, man hat bestenfalls Kinder und man erzieht die Kinder und man lässt sie irgendwann gehen. Und in den Kindern lebt etwas weiter, was die Eltern eben als wichtig erachten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass so eine Inszenierung auch so eine kurze Elternzeit ist. Also oft ist es ja so ein Jahr, wo man sagt, man geht damit schwanger. Also von dem ersten Anruf haben sie nicht Lust, an Theater XY Nabucco zu inszenieren. Dann hörst du dieses Stück an, dann beschäftigst du dich inhaltlich damit, dann kommt die Bauprobe, also vorher triffst du dich mit deinem Kreativteam, machst dir Gedanken, dann kommt die Bauprobe, dann geht es langsam an die Vorsingen, wer macht welche Rolle, dann kommt diese intensive 6-Wochen-Phase und die Premiere. Das ist schon wie eine Schwangerschaft, also wie so eine geistige Schwangerschaft. Und das macht mir, das was mir am meisten bedeutet, ist, dass diejenigen, die das dann gespielt haben, sich gerne daran zurückerinnern und sagen, wir haben da Perspektiven und neue Zugänge gefunden, die wir vorher so gar nicht kannten. Das finde ich das Schönste an diesem Job.
Gab es mal andere Wege, die du hättest wählen können? Und wenn ja, warum war das nicht dein Weg?
Ich habe mich mal mit einer Kollegin, mit der ich zusammen in Wiesbaden gearbeitet habe. Sie war da Regieassistentin für Schauspiel und ich habe Regieassistenz für Musiktheater gemacht. Und sie ist dann Intendantin geworden. Wir haben uns lange nicht gesehen und irgendwann rief sie mich an und sagte, hättest du nicht Lust, dass wir uns zusammen für eine Intendanz bewerben? Und da habe ich gedacht, ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, also nicht unbedingt Intendant zu sein, sondern vielleicht Operndirektor und selber Stücke festzulegen und länger auch an einem Theater mit einem Stamm von Leuten zu arbeiten, weil es schon was anderes ist, ob du in dem einen Monat an dem Ort bist, in dem anderen an dem anderen, auch wenn man öfter mal wiederkommt und die Leute dann schon etwas kennt. Aber wenn du halt 2, 3, 4 Jahre fest an einem Haus mit einem festen Ensemble bist, hast du natürlich nochmal eine ganz andere Bindung und auch andere Kontakte. Und wir haben das dann gemacht. Das war eine Katastrophe. Also ich habe dann in dem Vorstellungsgespräch, man sitzt ja dann vor so einem Stadtrat und die Oberbürgermeisterin sitzt dann da und der Kulturdezernent und die haben dann alle Fragen ans Theater, die meistens nicht künstlerischer Natur sind, sondern wie geht das finanziell und wie wollen sie das und das machen. Und ich dachte mir, nee, das ist es überhaupt nicht. Und im Spaß sage ich immer, weil der Job ja durch den ständigen Ortswechsel doch sehr unstet ist und man sich sehr wohl eine gewisse Form von Heimat suchen muss. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt eine geografische Heimat, sondern auch eine innere Heimat. Für mich war das immer eine Kirche, die ich mir gesucht habe in jeder Stadt, wo ich inszeniert habe, wo ich dann den Kirchenschlüssel bekam und dann Orgel spielen konnte, mal nachts, um mal wieder bei mir anzukommen. Das ist das ist halt wahnsinnig wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass man auch diese innere Ruhe irgendwann entwickelt. Und ich habe jetzt, glaube ich, die Frage vergessen, die du mir gestellt hast. Die musst du mir bitte nochmal sagen.
Das ist eine gute Frage.
Nein, ob ich irgendwas anderes jemals gemacht hätte.
Ja, warum du den Weg nicht gegangen bist. Also wenn es sich andere Abzweigungen ergeben hätten, ja.
Ja, weil mir das einfach viel zu viel Spaß macht.
Ja.
Also ich kann das gar nicht anders sagen.
Also ist es schon so dieses innere Brennen, was du am Anfang schon beschrieben hast?
Ja, es gibt Regisseure und der Regisseur, bei dem ich am meisten, na Gott, es waren 3 Produktionen, die ich assistiert habe bei ihm, also glaube ich gar nicht, ich habe anderen Regisseuren mehr assistiert, aber in der Zeit war das Dietrich Hilsdorf, der brennt nicht nur, der ist obsessiv. Und diese Unbedingtheit, eine Geschichte auf der Bühne authentisch zu erzählen, die hat mich auf der einen Seite fast erschrocken. Also wie kann man so bedingungslos und so gnadenlos auch diesen Job ausüben?
Was genau war so bedingungslos, gnadenlos, was er gemacht hat?
Der hat keine Kompromisse gemacht. Also wenn in der Technik Dinge nicht funktionierten, dann hat er sich nicht gescheut, Büros klein zu schlagen.
Also oder es musste perfekt sein, musste in seinen Augen perfekt.
Ja, genau. Ja. Und er ist aber dann auch teilweise über Grenzen hinausgegangen, die man aus heutiger Perspektive und mit unserem Verständnis auch von Korrektheit im Umgang, die ja auch in den letzten Jahren neu definiert worden sind und das auch zu Recht neu definiert worden sind, das würde heute so gar nicht mehr gehen. Auf der anderen Seite hat mich das unglaublich beeindruckt, dass ein Mensch für ein Theaterstück und für diesen Prozess sich so sehr einsetzt und dass es nichts anderes mehr daneben gibt. Ich fand diese Obsessivität auf der einen Seite unglaublich spannend und erstrebenswert, auf der anderen Seite so verbrennend, dass ich ein bisschen Angst davor bekommen habe. Und ich habe die nicht kultiviert. Also ich habe da eine Schranke davor gesetzt, wo ich sage, wenn ich da jetzt noch 1, 2 Schritte weitergehen würde, wie der betreffende Kollege, dann würde ich selber, glaube ich, mehr leiden mit dem Beruf, als dass er mir Freude machen würde.
Glaubst du, für Künstler und Künstlerinnen ist es wichtig, dass dieser Beruf, beziehungsweise dass die Kunst nicht die Persönlichkeit komplett einnimmt? Oder wie viel Persönlichkeit, weil dieser Job ist ja sehr persönlich. Mhm. Was denkst du, wie viel Persönlichkeit sollte man dosieren? Wie viel braucht man für Proben, für die Vorstellung oder für das generelle Leben als Künstler? Ne?
Es gibt ja verschiedene Methoden, also es gibt ja auch verschiedene Schauspielmethoden, die davon ausgehen, dass man alles, was man privat erlebt hat, mit auf die Bühne bringen soll als Erlebnis, als Plattform, um eine Emotion authentisch auszudrücken. Andere Schauspielmethoden gehen da ganz anders dran, die versuchen ein Gefühl im Kopf herzustellen, beziehungsweise ein Gefühl dem Körper mitzugeben, was aber nicht durch ein persönliches Erlebnis getriggert wird, sondern was man durch bestimmte Schauspieltechniken eben selber herstellen kann. Das ist eher eine distanziertere Form und vielleicht auch sogar die schwerere, weil sich in eine Emotion hineinzubegeben, die man selber durchlitten hat, empfinde ich als, das mag sein, dass die Darstellung dann noch authentischer ist, finde ich aber den gefährlicheren Weg, weil man dann eben Sachen nach außen trägt, und zwar ungefiltert und in dem Fall auch ungeschützt, die die Kontrolle über das Spiel aushebeln. Und jetzt meine ich nicht damit, dass jedes Spiel kontrolliert sein muss. Das muss auch mal ins Gefühl gehen. Aber wenn das in private Gefühle reingeht und man sich vollkommen auszieht emotional auf der Bühne, empfinde ich das als sehr gefährlich. Wobei ich als Regisseur ja nie auf der anderen Seite stehe oder nie gestanden habe. Ich habe mal in Endproben als Regieassistent, weil irgendein Tenor krank wurde, den Max gespielt. Aber da ich ja nicht singen konnte, habe ich nur die Dialoge gesprochen. Und da ist man nicht drin. Da erfüllt man technisch, der Kollege geht von A nach B. Aber das, was der da fühlt, kann man überhaupt nicht begreifen. Und jetzt habe ich halt in letzter Zeit ab und zu, also habe ich so Workshops gemacht, um eben auch mal in die andere auf die andere Seite zu gucken, was geht in einem Schauspieler ab, wie kommt er in so eine Situation rein, wie kommt er in so eine Emotion rein, und habe selber festgestellt, dass man natürlich private Bilder benutzt, um in eine Emotion reinzukommen, und habe da zum ersten Mal gespürt, wie anstrengend das aus psychologischer und vor allen Dingen auch wie anstrengend das aus körperlicher Perspektive ist. Also der Job ist, wenn man als Regisseur nur davor steht und nicht weiß, was in einem Darstellenden passiert, wenn er sich in diese Situation reinbegibt, dann kann man das nicht nachvollziehen, wie anstrengend der Job auf der anderen Seite ist. Und das, finde ich, sollte jeder Regisseur mal gemacht haben. Und ich habe 20 Jahre lang immer nur von außen drauf geguckt, und jetzt lerne ich vielleicht in den letzten 20 Jahren, die ich vielleicht noch inszeniere, mal auf die andere Seite zu gucken und eventuell meinen Regiestil und wie gehe ich an eine Szene ran, in einer Vorbesprechung anders aufzubauen. Und auch die Kollegen zuerst mal zu fragen, bevor ich ihnen sage, da tretet ihr auf, da setzt ihr euch hin, da bohrt ihr euch in der Nase oder tut sonst irgendetwas, die Kollegen zu fragen, wie ist denn überhaupt die emotionale Disposition dieser Figur, zu was ist die eurer Meinung nach in der Lage und wo sind die Abgründe, die emotionalen Abgründe, und wie sind die darstellbar? Anstatt von außen dran zu gehen und zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt in der Situation das tut. Das kann dann auch helfen, eine Körperlichkeit zu finden, aber zuerst diese psychologischen Diskussionen zu führen, das mache ich jetzt vermehrt, und das finde ich auch viel befriedigender in der Arbeit, weil es mich natürlich auch einer genauen Vorbereitung eines äußeren Gerüsts enthebt und man erstmal in den Dialog geht und hört, was kommt da zurück, um dann gemeinsam, weil wenn man sich gemeinsam auf eine Situation und auf eine Emotion geeinigt hat, dann ist es vollkommen egal, ob jemand auf der Bühne steht oder auf dem Kopf steht oder sitzt oder liegt. Das ist vollkommen egal, das entsteht dadurch automatisch. Man muss sich aber darüber klar werden, was durchlebt eine Figur in der Szene und was ist das Ziel der Figur in der Szene. Und wenn man das psychologisch fixiert hat, dann findet man immer irgendeine körperliche Umsetzung.
Das ist ja eigentlich auch relativ realitätsnah.
Ja.
Das ist ja eigentlich genau das, was bei einem Menschen auch in echt passiert.
Ja. Deswegen sind so, ich muss ja neuerdings so szenische Grundkurse an der Hochschule führen. Ich liebe die Improvisationsübungen, wo man einfach, und das sind ja jetzt Studierende im Gesang, jetzt kann man Improvisationsübungen auch ohne Musik machen, aber KollegInnen, die sich also jetzt nicht unbedingt nur schauspielerisch bewegen, da hilft Musik als Transportmittel immer. Und ich habe ihnen einfach eine Aufgabe gegeben wie eine Abschiedsszene. Stellt euch vor, ihr verabschiedet euch von einem geliebten Menschen, weil der auswandert. Oder von einem Freund, der in eine andere Stadt zieht. Oder auch von einem geliebten Menschen, der gerade stirbt. Oder. Es gibt ja viele verschiedene Formen des Abschieds. Da habe ich ihnen so 3, 4, 5 Minuten gegeben, um sich ein paar Dinge zu imaginieren. Und dann habe ich nur ein Musikstück laufen lassen, was natürlich auch diese Emotion transportiert. Es war ein Ave Maria, instrumental, und man würde sagen, es ist ein kitschiges Stück, aber es ist halt sehr emotional und sehr sentimental.
Ja, es schafft Atmosphäre,
definitiv. Und es schafft Atmosphäre, und es war so spannend, und es waren sehr viele Studierende aus unterschiedlichen kulturellen Gegenden, wie die mit diesem Thema umgegangen sind. Also auch natürlich aus ihrem kulturellen Kontext. Was zeige ich nach außen? Wie viel zeige ich nach außen? Manche haben nur da gesessen und geweint. Manche haben Rituale gespielt. Was würden sie machen? Würden sie einen Brief schreiben oder nochmal anrufen oder sich ein Bild angucken oder sonst irgendetwas? Das war so spannend, losgelöst von dem Text und von dem, was man singt, egal ob das Musical, Operette oder Oper ist, einfach mal in so eine Atmosphäre reinzugehen, um zu testen, was würde ich in dieser Situation körperlich tun? Lenke ich mich ab? Gehe ich in das Gefühl rein? Leide ich? Versuche ich, das Leid wegzudrücken? Irrsinnig spannend. Und da kann man unglaublich viele Sachen draus ziehen und hat einen viel breiteren Erfahrungsschatz, als wenn man jetzt als Regisseur alleine am Tisch sitzt und überlegt, ja, was könnte der denn da jetzt, weil man geht immer von sich selber aus dann letztlich, und das ist ja auch schön, aber auch sehr beschränkt.
Was denkst du, motiviert Menschen generell, Künstler oder Künstlerin zu werden?
Ich glaube, andere Leute dafür zu begeistern, eine Geschichte zu erzählen und andere Leute mitzunehmen auf eine Reise, wo man bestenfalls auch, wo man eine Entwicklung zeigen kann und auch einen Lösungsvorschlag. Ich meine, nicht jede Figur auf der Bühne hat einen Lösungsvorschlag. Manche sterben ja auch und so. Aber dass man andere Leute berührt mit dem, was man macht, schafft man natürlich auch nur durch ein authentisches Spiel. Also wenn ich sofort einen Kontakt zu jemandem auf der Bühne habe, weil ich mich in dem selber erkenne oder weil ich merke, der meint das ernst oder der hat eine Überzeugung und der handelt aus den und den Beweggründen, die für mich nachvollziehbar sind. Also deswegen finde ich immer wichtig, A, eine Geschichte zu erzählen, B, die Leute abzuholen und mitzunehmen und nicht in vielleicht genialen musiktheatralischen Einfällen, die ein Regisseur hat, dann einfach in der Luft hängen zu lassen. Ja, also einfach eine Bühnenwahrhaftigkeit zu vermitteln, mit der man auch was anfangen kann und über die man auch nachdenken kann, wenn man aus dem Theaterabend rausgeht. Das finde ich halt das Allerwichtigste und das Schönste.
Was bedeutet für dich Bühnenwahrhaftigkeit? Das ist ja eigentlich schon so ein Gegensatz.
Ja, ja. Das, also Bühnenwahrhaftigkeit bedeutet für mich, dass jemand Emotionen so spielt oder durchlebt. Bestenfalls spielend durchlebt, dass es für den Zuschauer transparent ist und direkt auch in die Emotionen des Zuschauers hineingehen und den da berühren. Das meine ich damit.
Denkst du, Theater ist heute immer noch so? Ich meine, die Technik, die Kostüme, die Bühnenbilder, die werden ja auch immer größer. Also ich stelle mir das schon so vor, Mittelalter, da hatte man vielleicht gerade mal irgendwie so ein Tuch. Oder ich könnte mir schon vorstellen, dass man da wirklich die Leute, also es ist jetzt wirklich nur eine Theorie von mir, dass man die Leute da mit der Geschichte abholen musste, weil man hatte eben noch keine Feuerwerkskörper groß, keine oder großen Beamer. Scheinwerfer, genau. Beamer oder Swarovski-Diamantenkleider.
Ja. Ich glaube, das Wesen des Theaters ist genau das gleiche geblieben. Und wenn ich heute mir bestimmte Inszenierungen und auch Ansätze angucke, die nicht mehr die sind, für die ich tatsächlich brenne, also eben dieses Geschichten, erlebbare Geschichten zu erzählen, sondern da eine Performance draus zu machen, die mich aber nicht berührt, dass ich bei einigen Theaterabenden, wo ich rausgegangen bin und überlegt habe, bin ich jetzt zu blöd, habe ich jetzt nicht verstanden, was sie mir erzählen wollten oder was wollten sie mir überhaupt erzählen? Und wenn du da so hängen gelassen wirst, dann kann man am Ende sagen, ja, man hat an Kunst teilgenommen, aber das interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich will eine Geschichte erzählt bekommen und ich will emotional berührt werden. Und das ist seit den Anfängen des Theaters bis heute, finde ich, die Hauptaufgabe eines Regisseurs, das zu tun. Wenn da moderne Mittel dazu kommen wie Videoprojektion oder also gibt ja ganz verschiedene tolle Bühnenmittel, die jetzt neu dazugekommen sind. Aber wenn die jetzt dazukommen und diese menschlichen Vorgänge zudecken, weil sie einfach so dominant sind und so beeindruckend vielleicht auch sind, dass man das Gefühl hat, es ist eher eine Kunstinstallation als ein Musiktheaterabend, dann halte ich davon nicht besonders viel. Das ist zwar schön, dass wir diese Möglichkeiten haben, aber
wenn die Essenz fehlt,
wenn die dann Essenz fehlt,
bringt das Ganze ja auch nichts.
Ja.
Glaubst du, das Publikum hat sich verändert auch?
Ja. Ja, also ich stütze, das sind jetzt nur Vermutungen aus meiner Perspektive. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspannen sind sehr viel kürzer geworden. Also das hängt bestimmt mit vielen Dingen zusammen. Das hängt unter anderem auch mit natürlich auch mit sozialen Medien zusammen. Ich habe manchmal das Gefühl, zu Corona-Zeiten war ja auch die Auflage, dass wir anderthalb Stunden ohne Pause spielen. Und dann haben wir jedes Stück, was 3 Stunden dauert, auf 1,5 Stunden runtergekürzt. Die Leute sind rausgegangen, haben gesagt, das ist doch super. Wir haben ja das Wesentliche mitbekommen und es hat die Hälfte kürzer gedauert und es war viel, viel besser. Ja, dass man auch nicht mehr so die Bereitschaft hat, sich in Ruhe in einen Theatersaal zu setzen und meinetwegen auch mal eine Mozart-Oper von 3 Stunden durchzuhalten, das hat sich tatsächlich sehr geändert. Und die Bereitschaft, sich auf so einen Abend einzulassen, also ich habe das früher anders wahrgenommen. Also die Leute waren begeisterter dabei. Die hatten mehr von diesen Abenden. Und heute wird das halt so gerne so schnell konsumiert und auch aus Regieperspektive manchmal auch bedient mit so Event-Charakter-Elementen, um die Aufmerksamkeit oder auch um das Besondere dieser Performance dann rauszustellen, die aber den Stücken selbst eigentlich nicht gerecht werden, weil für psychologische Vorgänge braucht man Zeit und nicht Schlaglichter.
Glaubst du, das Publikum heute ist noch, hat noch einen Zugang für die innere Arbeit, die inneren psychologischen Vorgänge, oder glaubst du, die sind, oder glaubst du, es ist eher diese Erwartung von außen, wir brauchen bling bling, einen guten Bass, brauchen ja, große Kostüme, was fürs Auge.
Ja, das hat immer damit zu tun, klar, wenn ich jetzt in eine Revue gehe, dann erwarte ich ja nicht, dass mir da ein existenzielles Problem serviert wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass psychologische Vorgänge auf der Bühne immer interessant sind, weil damit beschäftigen wir uns ja auch jeden Tag. Es gibt natürlich Menschen, die weniger reflektiv mit sich selber umgehen, und es gibt Menschen, die unglaublich sensibel sind dafür und die das dann auch besser lesen können. Und andere gehen aus einer Vorstellung raus. Also haben wir jetzt gestern gerade erlebt, da sagte halt einer, ja, war ganz nett, aber nur, dass Sie es wissen, diese posttraumatische Belastungsstörung, in der in dem Stück die Rede ist, was 1941 spielt, die ist erst in den 80er Jahren diagnostiziert worden. Ja, wo ich sage, ja, mag sein, aber darauf kommt es in dem Stück ja überhaupt nicht an. Also das ist ja nur eine Randnotiz, wo man sich fragt, was hat der jetzt von diesem Abend überhaupt verstanden? Und warum ist das für ihn so wesentlich, dass er das jetzt loswerden muss? Also es hat natürlich immer mit einer eigenen psychologischen Disposition zu tun. In welcher Verfassung gehe ich ins Theater? Und was gibt mir das auf der Bühne und lasse ich mich davon ansprechen?
Glaubst du, das Theater kann ein Faktor sein, der bei Menschen zu mehr Reflexion führt, unbedingt, oder beziehungsweise der bei Menschen auch über die Reflexion helfen kann?
Ja, unbedingt. Ich finde das ist bei Kinofilmen geht das ja auch. Also bei allen Geschichten, die erzählt werden, die natürlich auch immer Abgründe oder menschliche Abgründe zeigen, sich damit auseinanderzusetzen, hat noch nie geschadet. Also ich sage jetzt nicht, dass ein guter Theaterabend eine Therapie ersetzt. Das nicht. Vielleicht in der Arbeit in den 6 Wochen mit den Kolleginnen, das vielleicht schon. Aber wenn ich jetzt ins Theater gehe. Aber es sind zumindest Impulse von außen, die eine Möglichkeit bieten, über Dinge nachzudenken. Ich habe zum Beispiel oft, es war auch sehr spannend, wenn ich mal in eine Messe gehe. Ich gehe jetzt nur nicht wirklich häufig in die Kirche, aber es war erstaunlich, oft wenn ich ein persönliches Problem hatte, in einer Beziehung oder mit meiner Familie oder beruflich, und dann habe ich einen Text gehört, der 2000 Jahre alt ist. Und es gab Schnittmengen in diesem Text mit meinem Problem, was ich aktuell habe. Und da ist die Bibel ja nun wirklich viel weiter, auch textlich und im historischen Kontext, viel weiter von uns entfernt als ein Musical, was 2018 geschrieben worden ist und ein ganz aktuelles Thema thematisiert. Ich konnte trotzdem was damit anfangen. Also es gibt immer, ob du über diese Texte, und jetzt ist die Bibel auch Weltliteratur, das kann man nicht anders sagen, oder wie Theaterstücke. Es steckt in jedem Stück stecken Schnittpunkte drin. Man muss halt nur sensibel dafür sein und in dem Moment empfänglich und auch empfangsbereit. Und dann, glaube ich, ist das Theater unschlagbar.
Ja, das ist ein toller Abschlusswort, weil wir sind doch echt schon jetzt am Ende der Zeit.
Schade.
Ja, aber ich würde dir trotzdem noch eine letzte Frage stellen, und die wäre: Was hast du von der Kunst gelernt?
Ständig offen zu sein, ständig sensibel zu sein und auf Zwischentöne hören und ich glaube, dass Kunst auch empathiefördernd ist.
Warum?
Weil sie dialogisch ist, also weil Kunst und Musik und Text immer einen Adressaten und einen, also jemanden hat, der es sendet und jemanden, bei dem es ankommt. Und das ist immer ein dialogischer Prozess. Und da lernt man nie aus und man hört eben auch dem anderen anders zu. Und das meine ich mit Empathie fördernd. Deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass das Theater und diese Form von Kunst erhalten bleibt, weil wir heute in dem Stand unserer jetzigen Gesellschaft eins unbedingt immer mehr brauchen, nämlich Empathie.
Ich sage auch immer, die Musik ist ja die Sprache, die wir letztendlich alle sprechen
universal. Und
alle verstehen. Ja. Ja, danke schön.
Ich habe zu danken.
So, willkommen zurück. Das war's heute mit dem Interview. Als nächstes würde ich gerne auf ein Thema eingehen, was im Podcast vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber deshalb haben wir ja nach dem Interview immer noch ein bisschen Zeit, um wichtigere Dinge mal hervorzuheben. Und zwar habe ich den Titel dieser Folge ja mit Absicht gewählt. Und wenn ihr nochmal nachlest, dann steht da Bühnenwahrhaftigkeit. Und manche fragen sich vielleicht, warum Bühnenwahrhaftigkeit? Wenn wir dieses Wort auseinandernehmen und mal gucken, wie dieses Wort überhaupt entstanden ist, dann wird ganz klar, die Wahrheit haftet an der Bühne. Dieser Gedanke kommt doch gar nicht von mir. Hier, Credits gehen raus an denjenigen, der sich jetzt angesprochen fühlt. Aber ich muss das einfach mit euch teilen, weil diese Zerlegung des Wortes Bühnenwahrhaftigkeit in die Wahrheit haftet an der Bühne macht es einfach so klar und deutlich, was im Theater passiert. Denn wir als Künstler versuchen auf der Bühne die Wahrheit bzw. die Realität so gut wie es geht nachzustellen bzw. auch im Moment zu fühlen. Also wir versuchen im Moment eine gewisse Realität zu erschaffen. Und das ist es, glaube ich, auch, was diesen Beruf des Künstlers bzw. der Künstlerin so anstrebenswert macht. Da wir versuchen, uns in verschiedene Dinge, in verschiedene Situationen reinzudenken bzw. verschiedene Perspektiven von verschiedenen Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten anzunehmen und umzusetzen in einer Szene oder in einem Vorgang, in einer Geschichte. Und das finde ich eigentlich super spannend, denn auf der Bühne kann man in die Wahrheit anderer Menschen, anderer Kulturen, Figuren, anderer Geschichten, Utopien, was weiß ich, eintauchen und diese Geschichte erfahren, ohne sich selbst zu verlieren oder ohne sich selbst jetzt im Weg zu stehen. Das ist eigentlich genau dieser kindliche Prozess zu spielen und dabei die eigene Offenheit, die eigene Kreativität und Fantasie zu erweitern. Bühnenwahrhaftigkeit ist also wirklich spannend, denn es geht darum, dass auf der Bühne etwas Wahres passiert, obwohl alle wissen, dass es nur gespielt ist. Und die Darsteller und Darstellerinnen, die tun so, als ob sie jemand ganz anders wären und erschaffen in diesem Moment, im Jetzt, eine ganz neue Realität. Also, und das ist so wie als Kind. Und wenn wir uns zurückerinnern, man tut so, als ob. Und geht darin im besten Fall komplett auf. Der Unterschied ist jetzt aber, dass die Schauspieler, Schauspielerinnen, Tänzer, Tänzerinnen, Sänger, Sängerinnen im besten Fall total in ihrer Rolle aufgehen und diese Figur annehmen und es deshalb auch so echt wirkt. Trotzdem wissen sie dann, und auch die Zuschauer natürlich, dass es nur ein Spiel ist. Aber weil alle mitmachen und so tun, als ob es echt wäre, wirkt es dann am Ende irgendwie doch wahr. Und das ist das Coole an Bühnenwahrhaftigkeit, weil alle Beteiligten, auch das Publikum, können in eine andere Welt eintauchen und ganz verrückte Sachen erleben, ohne dass es wirkliche Konsequenzen hat. Denn irgendwo im Hinterkopf wissen alle, dass wir ja nur so tun, als ob. Für heute würde ich es dann dabei belassen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Denkanstöße geben. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann!